Wer hält das so alles am Laufen? Das sind die Frauen. Also gerade wenn es Kinder gibt, gerade wenn es Familie gibt, Frauen, das haben wir jetzt auch während der Corona-Pandemie gesehen, Frauen war das Geschlecht, was wirklich das Management gemacht hat. Homeoffice, Kinder, Homeschooling, das wird immer so als selbstverständlich vorausgesetzt. Und oft geht es dann so hinter, erst hinterfragt, wenn die Frauen wirklich in Burnout landen.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. In der Phase zwischen 35 und 45 Jahre geraten viele Frauen in ein wahres Hormonchaos, das ihren Alltag ordentlich durcheinanderwirbelt. Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und unerklärliche Gewichtszunahme, das volle Programm. Heute wollen wir herausfinden, wie man dieses Hormonkarussell anhalten kann und wieder mehr Balance ins Leben bringt. Dr. Judith Bildau ist eine renommierte Gynäkologin und Hormonexpertin. Sie ist sowohl in Rom als auch in der Toskana tätig und gehört zu dem Team von Europas ersten Online-Hormonklinik. Sie ist erfolgreiche Autorin medizinischer Ratgeber für Mädchen- und Frauengesundheit und ihr besonderes Talent ist es, komplexe medizinische Sachverhalte verständlich zu erklären. Sie begeistert viele Frauen und macht sie zu einer gefragten Gesundheitsexpertin im TV, Print- und Online-Medien. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Judith Bildau.
Hallo, danke lieber Nils für die tolle Einleitung und auch für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und fange mit einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Frage an. Du lebst ja seit einiger Zeit in Italien. Hat sich seit deinem Umzug die Gestaltung deiner Sonntage verändert?
Also ich glaube, es hat sich wenig so sehr verändert wie die Gestaltung meiner Sonntage oder wie die Gestaltung der Wochenenden, weil mein Arbeitsalltag sich im Grunde gar nicht so wahnsinnig viel von Deutschland unterscheidet, weil ich als Ärztin arbeite, eben auch wie in Italien. Aber die Wochenenden haben nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Hier in Italien findet das Leben wirklich, wirklich ganzjährig hauptsächlich draußen statt. Und dieses Gefühl, sonntagmorgens aufzuwachen, sich zu überlegen, ob man jetzt in die Villa Borghese geht oder doch ans Meer fährt, wo man denn irgendwie Abend isst. Das ist was ich aus Deutschland so nicht kannte. Und das ist etwas, was ich hier extrem genieße. Das mediterrane Klima, das tolle Essen. Also Essen spielt eine ganz, ganz große Rolle, die Auswahl des Essens. Ja, und natürlich leben wir jetzt hier auch in einer Stadt, die sehr, sehr viel bietet. Also ja, also das ist schon eine Lebensqualität, für mich eine große Bereicherung meiner Lebensqualität.
Um Lebensqualität geht es ja auch in deinem Buch. Und ich fand es ganz interessant, wenn man deine Einladung in dem Buch liest, dass du vorher durch die Buchläden gegangen bist und festgestellt hast, es gibt eigentlich noch keine Literatur genau dazu, zu der Phase, die du in between nennst. Das heißt also diese Phase zwischen 35 und 45 im Leben einer Frau. Was war die Inspiration, dieses Buch zu schreiben?
Das ist eine tolle Frage, Nils, weil ich habe mich einfach an das Buch dran gesetzt. Also ich hatte noch keinen Verlag. Ich habe mich an dieses Buch dran gesetzt, wann ich darüber schreiben wollte. Ich bin tatsächlich durch die Buchläden gegangen und alles, was ich so für Frauen an Ratgebern gefunden habe, war entweder natürlich Gewicht verlieren oder für Mütter Elternratgeber. Und dann gab es die Wechseljahre. Und nun war ich ja auch gerade, wie ich ja gerade in dieses Alter gekommen in den letzten Jahren. Und in meiner Hormonsprechstunde habe ich viele, viele Frauen, die sich an mich wenden und sagen, mein Frauenarzt, meine Frauenärztin sagt, ich bin zu doof für die Wechseljahre, aber es geht mir nicht gut. Und ich habe ganz, ganz viele Frauen, die in den Wechseljahren sind und sagen, mir geht es eigentlich seit Jahren schon nicht gut. Das heißt also, diese klassischen Wechseljahre, die wir kennen und die jetzt zum Glück in den Fokus, auch in den medialen Fokus gerückt sind, wir sprechen endlich darüber, sind ganz, ganz wichtig. Aber die ersten hormonellen Veränderungen beginnen eben schon früher. Das ist der Moment, wo vielen Frauen gesagt wird, das ist der Stress, Job und Familie, das ist Stress aus der Arbeit, was auch mit Sicherheit stimmen mag. Das ist ja oft auch multifaktoriell bedingt. Und Frauen haben eine große Doppelbelastung, gerade wenn sie auch noch Mütter sind. Aber es ist eben nur die eine Seite der Medaille. Frauengesundheit an sich ist ja etwas, was Jahrzehnte, Jahrhunderte mal stark vernachlässigt wurde. Und ich habe einfach gemerkt, das alles beginnt schon früher. Und die Idee war eben auch dahinter, weil wir ja gerade in unserer westlichen Medizin dazu neigen, immer erst das Problem in Anführungszeichen zu behandeln, dass man ganz viel Prävention betreiben kann. Also die Idee ist, Frauen in Migräne zu begleiten, ihr zu erklären, was passiert da eigentlich gerade, ihnen zu signalisieren, nein, ihr seid nicht verrückt, es ist normal. Normal im Sinne von natürlich, deswegen muss man es trotzdem nicht aushalten. Und natürlich auch als Vorbereitung für die Wechseljahre, dass eben dieses große dunkle Loch, in das viele Frauen gerade einfach noch so reinrauschen, weil sie davor nie drüber aufgeklärt wurden, was sich alles verändert, das soll gar nicht mehr entstehen, sondern Frauen, mein Wunsch ist, dass Frauenmedizin so gestaltet wird, dass Frauen begleitet werden, auch präventiv, und dass sie gesund und stark in jeder Lebensphase sind. Ja, und dann habe ich dieses Buch, diese Buchidee einige Verlage vorgestellt und wurde eigentlich zu 90% abgelehnt, weil gesagt wurde, nee, das ist ja irgendwie so eine kurze Zeitspanne, die interessiert ja eigentlich niemanden. Also das verkauft sich mit Sicherheit nicht, was soll das? Und dann habe ich eben diesen einen Verlag gesagt, nee, das machen wir. Und das war dann für mich der Startschuss, da weiterzumachen.
Ich habe ja sehr häufig Gespräche dieser Art und von daher würde ich dir hundertprozentig recht geben, wenn man immer das Thema Menopause anspricht, dann kommt man immer zu dem Punkt, dass eine gute Vorbereitung auf diese Phase wirklich auch einiges erleichtert, genau was du sagst. Es ist nicht nur die Unsicherheit, die man beseitigt, sondern es ist eben halt auch vor allem, dass man viele von den Symptomen, wenn man sie rechtzeitig genug eben halt darauf vorbereitet angeht, auch gar nicht so schlimm werden, wie sie werden könnten. Ich will jetzt hier auch keine Angst machen, aber grundsätzlich sagt man eben halt, umso früher man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso fließender wird es und umso besser kommt man da auch insgesamt durch, oder?
Genau so ist es. Und wir haben vor allem gerade, also jetzt nochmal zu dem Begriff in between. Es gibt keinen Begriff für diese Zeit eigentlich. Oft wird gesagt,
Prämenopause. Das ist ganz interessant, dass du es ansprichst, weil ich hätte jetzt gedacht, es wäre die Prämenopause, dann kommt die Perimenopause und dann die Menopause. Aber vielleicht magst du einmal ganz kurz diese Begrifflichkeiten sagen, bevor du dann sagst, warum du keine dieser Begrifflichkeiten nutzt.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich benutze ja auch oft Prämenopause jetzt. Also gerade wenn ich dann irgendwie Folien in Vorträgen zeige, ich muss es ja irgendwie benennen. Aber rein medizinisch gibt es keinen korrekten Begriff dafür. Prämenopause ist die gesamte fertile Zeit der Frau. Also die gesamte Phase von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Und eine 40-jährige Frau hat ja jetzt nichts gemein mit einem 15-jährigen Mädchen in dem Sinne. Deswegen müsste es eigentlich eine Unterscheidung geben, aber die gibt es eben nicht. Und deswegen habe ich diesen Begriff in between, ich habe mit einer Freundin drüber gesprochen und habe gesagt, wie soll ich denn diese Phase nennen? Und sie hat dann gesagt, ja, das ist so dazwischen, das ist so irgendwie, ich kann es gar nicht definieren. Und sie hat dann gesagt, Mensch, das ist in between. Und ich sagte, ja, das ist in between, ganz genau. Also die Prämenopause beginnt mit der Pubertät, endet mit der Perimenopause. Die Perimenopause sind die Wechseljahre, das können wir auch medizinisch korrekt Klimakterium nennen. Rein statistisch beginnt die Perimenopause mit etwa 45 Jahren. Dann kommt die Menopause. Die Menopause ist eigentlich keine Phase, sondern wenige Tage. Es ist die letzte Periode, die letzte Menstruationsblutung im Leben einer Frau. Und 12 Monate nach der letzten Menstruationsblutung, also 12 Monate nach der Menopause, fängt dann die Postmenopause.
In der Regel würde man ja wahrscheinlich dann diesen Moment der letzten Blutung gar nicht wissen, oder? Kann man ja dann wahrscheinlich, das weiß man ja erst hinterher, oder?
Das weiß man dann erst 12 Monate danach. Also ich habe viele Frauen, die denken irgendwie, oh, jetzt habe ich 10 Monate lang nicht geblutet, jetzt bin ich durch. Dann kommt nochmal eine Blutung, die Eierstöcke rufen nochmal Juhu und dann beginnt das Jahr wieder von vorne. Also das kann eine unheimlich lange Zeitspanne sein, in der Frauen sehr viele Höhen und Tiefen erleben. Der Körper verändert sich, emotional verändert sich auch sehr, sehr viel. Das Tolle in dieser In-Between-Phase sind die ersten Veränderungen, aber wir haben ganz viele Möglichkeiten, es uns richtig gut gehen zu lassen. Und es ist oft die Phase, wo entweder gesagt wird, okay, das ist psychisch bedingt, das ist Richtung Burnout, das ist Stress und so weiter. Oder aber ja, vielleicht ist das schon hormonell, sie bekommen mal die Pille.
Wollen wir mal einsteigen in diese typischen Symptome der Phase, vielleicht auch ruhig schon mal, weil es ja dein Spezialgebiet ist, in das Thema der typischen hormonellen Veränderungen, die in dieser Phase schon auftreten können.
Total gerne. Also wir Frauen kommen im Gegensatz zu Männern mit einem Depot an Eizellen auf die Welt. Also wir haben ein Päckchen gepackt und wir haben ein Päckchen geschnürt. Das sind unsere Eizellen, damit kommen wir auf die Welt. Männer produzieren jeden Tag Spermien neu, können bis ins hohe Lebensalter. Robert De Niro, ich weiß nicht, war er 80 oder sowas, ist mit 80 nochmal Vater geworden. Also Männer sind im Grunde ein Leben lang zeugungsfähig, auch wenn die Qualität der Spermien abnimmt. Aber es geht. Ne? Bei Frauen ist es so, dass diese Eizellreserven irgendwann aufgebraucht sind. Dann finden keine Eisprünge mehr statt und dann ist im Prinzip das Hormonlevel relativ niedrig, das Hormonlevel der Sexualhormone. Der Körper ist wahnsinnig schlau. Ende 30, Anfang 40, bei manchen Frauen eben auch schon in Mitte 30, merkt der Körper, dass sich diese Eizellreserven langsam, ganz langsam, nicht morgen, nicht übermorgen, aber so in den nächsten Jahren dem Ende zuneigen und stellt deshalb auf Sparmodus und lässt einfach nicht mehr jeden Monat, jeden Zyklus einen Eisprung stattfinden. Das ist total schlau, merken die Frauen aber. Denn wenn die Frauen keinen Eisprung haben, entsteht kein Gelbkörper. Und wenn kein Gelbkörper da ist, entsteht kein Gelbkörperhormon, das Progesteron. Das Progesteron ist ein, ich liebe Progesteron, Progesteron ist ein totales Wohlfühlhormon. Das macht uns ausgeglichen, das lässt uns gut schlafen, das ist wasserausscheidend. Das ist außerdem wahnsinnig wichtig für unsere Knochen, unsere Gelenke, für unsere Haut, reguliert auch unseren Zyklus. Und wenn das fehlt, im Umkehrschluss, kommen natürlich einige Beschwerden. Das sind zum Beispiel die Frauen, die sagen, ich habe immer schon irgendwie nicht wenig geblutet während meiner Menstruation, aber jetzt traue ich mich an manchen Tagen gar nicht mehr aus dem Haus, weil ich das Gefühl habe, ich könnte dauernd irgendwie ausbluten. Es ist so wahnsinnig viel. Es sind Frauen, die sagen, mein Zyklus wird wahnsinnig kurz. Ich hatte immer irgendwie 28, 30 Tage, jetzt sind es 21 Tage. Das sind auch Frauen, die auf einmal Schlafstörungen, vor allem in der zweiten Zyklushälfte entwickelt, wo das Progesteron einfach sehr wichtig ist. Und das sind auch Frauen, die auf einmal ein richtig heftiges PMS, prämenstruelles Syndrom haben, das mit wirklich einer ganz großen psychologischen Komponente wie Ängsten, Depressionen, Brustspannt und so weiter. Und all das ist eben auf dieses hormonelle Ungleichgewicht zurückzuführen, abgesehen davon, dass die Schilddrüse beeinflusst wird. Wir entwickeln mehr Nahrungsmittelintoleranzen, Histaminintoleranzen treten plötzlich auf. Ja, also es ist ein ganzes Paket, was da passiert, aber irgendwie spricht niemand darüber.
Ja, ich habe interessanterweise gerade gestern mit einem Freund gesprochen, der jetzt seine Hochzeit plant und der mir dann sagt, dass ein gemeinsamer Freund von uns zum Beispiel nicht kommt mit seiner Frau. Also er kommt, aber seine Frau nicht, weil es nämlich genau dann eben diese Feierlichkeit eben halt in ihren Zyklus fällt. Und er sagt, da kann die aus Gründen nicht mehr an so einer Feier teilnehmen. Also genau das, was du beschreibst. Also weil eben halt ihre Phase dann so intensiv extrem ist, dass sie sagt, das passt mit einer Feier dieser Art nicht zusammen. Also von daher, und die ist genau in dieser Phase, die ist jetzt nicht die ist genau in diesem In-Between, wie du es nennst.
Genau, das ist genau das, was du sagst. Also es kommt dann zu sozialen Einschränkungen, es kommt zu beruflichen Einschränkungen. Also das hat wirklich eine Relevanz für die Lebensqualität der Frauen.
Wollen wir vielleicht auch mal was Positives über diese Phase sagen?
Ja, das ist so die Zeit, Nils, wo ich die Frauen erlebe und ich erlebe es auch an mir, ich muss das ganz klar sagen, wo wir wirklich um unser Selbst wissen, um unseren Selbstwert, wo wir wirklich auch den Mut haben, Dinge zu hinterfragen, egal ob es Partnerschaften sind, Beziehungen sind oder auch beruflich, nochmal zu schauen, was will ich eigentlich? Ist es das, was mir gerecht wird? Werde ich dem gerecht? Also das ist auch eine wahnsinnig spannende Phase, in der wir sehr mutig zu uns selbst stehen. Also wir sind eben nicht mehr die 18, 19, 20, 25-jährigen Mädchen, sondern wir sind gestandene Frauen. Wir haben schon unheimlich viel Wegstrecke gemacht, schon unheimlich viel geleistet, obwohl mit diesem geleistet, da wollen wir nicht immer irgendwie eine Trophäe für vergeben, aber wir haben wirklich schon einfach viele, viele Lebensjahre, viele, viele Frauen sind Mütter, viele Frauen werden jetzt Mütter, auch in dieser In-Between-Phase ist natürlich eine Schwangerschaft möglich. Also es ist eine ganz spannende Phase, die unheimlich viel Potenzial beinhaltet. Wichtig ist eben, dass es den Frauen gut geht. Und das Tolle in dieser In-Between-Phase ist, dass es den Frauen relativ schnell wieder gut gehen kann und dass es, weil es sehr, sehr viele Hilfsmittel gibt. Und das muss nicht die Pille sein, das kann die Pille tatsächlich sein. Auch Gynäkologin, natürlich arbeite ich auch mit Medikamenten, aber eben auch die Pflanzenheilkunde, Phytopharmaka, wirken hier studienbasiert sehr gut. Mikronährstoffe, ich arbeite sehr viel in dieser Phase mit Mikronährstoffen, hochdosiert, und es ist erstaunlich, was passiert. Und wenn es den Frauen gut geht, in dieser Phase, dann sind die gar nicht mehr zu stoppen. Und dann kommen die natürlich auch ganz anders in die Wechseljahre rein, weil sie kümmern sich jetzt schon um die Muskelgesundheit. Also die Muskulatur nimmt schon mit Mitte 30 ab. Also das ist nichts, was in den Wechseljahren passiert. Das ist dann oft eher so, ich nenne das immer Brandbeschleuniger. Das Gleiche gilt für die Knochendichte. In unseren 30ern überwiegen die abbauenden Zellen, die Osteoklasten, den aufbauenden Zellen. Das ist auch keine Geschichte der Wechseljahre oder der älteren Frau, sondern das beginnt alles schon viel, viel früher. Wenn wir jetzt anfangen, Vorsorge zu betreiben, dann wendet sich das Blatt ja zu unserem Wunschspiel.
Ich fand das wirklich sehr faszinierend in deinem Buch, wie du da auch wirklich so reingehst, weil ganz ehrlich gesagt, man ist ja immer schnell so dabei, dass so Kräuter oder so naturheilkundliche Sachen so nach dem Motto, naja, es schadet nicht. Aber du hast da ja wirklich ganz klare Empfehlungen und ganz klare auch positive Erfahrungen. Und da sind ja die ein oder anderen Sachen dabei, die schon sehr traditionell wirken, teilweise manchmal ja auch man vielleicht noch nie von gehört hat. Also ich fange jetzt einfach mal mit Mönchspfeffer an. Also da hast du ja einen relativ großen Abschnitt in deinem Buch, aber du redest das ja schon sehr, sehr ausführlich dann darüber. Also, was ist Mönchspfeffer und wobei hilft er?
Mönchspfeffer ist eine antike Pflanze eigentlich. Also wir kennen sie schon sehr, sehr lange. Wird auch Keuschlamm genannt und ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner täglichen Arbeit in der Frauenheilkunde. Und wenn ich mit Frauen rede, die sich an mich wenden, meine Patientinnen werden sagen, die oft, ich habe ja schon Mönchspfeffer genommen, es hat aber nichts gebracht. Und dann frage ich immer, wie haben sie es denn genommen? Dann haben die es in einer ganz kleinen Dosierung und auch einfach mal so irgendwie, ne? Und dann kann das ist so, dieses Jahr schadet ja nicht, muss aber auch nicht unbedingt helfen. Und das wird dem Mönchspfeffer Agnus Castus auch genannt, wird ihm einfach nicht gerecht, weil wir haben sehr, sehr gute Studien zum Mönchspfeffer, was der alles kann, wenn er erstens richtig dosiert wird und zweitens nach einem richtigen Therapieschema. Warum wird er auch Keuschlamm genannt? Weil er in hohen Dosierungen eben auch die Libido schmälern kann. Das ist etwas, deswegen auch Mönchspfeffer, was wohl Mönche und Nonnen eingenommen haben, um die sexuelle Lust zu unterdrücken. Also der Mönchspfeffer ist bei allen Mitteln, Präparaten, die wirken, hat der Mönchspfeffer auch Nebenwirkungen. Und das ist unter anderem, wie gesagt, die Verminderung der Libido. Muss aber nicht sein, auf keinen Fall. Also das ist nicht etwas, womit jede Frau dann rechnen muss, wenn sie es einnimmt. Aber es ist eben, daher stammt halt dieser Name. Und der Mönchspfeffer hat einen Einfluss wirklich auf unsere Hormonachse, die ja vom Hirn aus gesteuert wird. Also da wirkt der Mönchspfeffer regulierend und wirkt auch auf den Prolaktinspiegel. Das heißt, also die Wirkungsweise ist wirklich bekannt. Also es ist nichts, wo man denkt, ah, kann man mal nehmen, keiner weiß so richtig, was es macht, sondern die Wirkung ist belegt.
Ja, und es ist eben halt wirklich ja auch, du sagst es ja auch eben halt auch gerade man mindert eben halt auch das PMS, kann eben halt auch dadurch, also die Beschwerden des PMS können ja auch signifikant gemindert werden, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Genau, und ich habe ja in dem Anhang des Buchs auch das Literaturverzeichnis, da werden die Studien ja aufgezählt, also jeder kann das nachlesen. Wir wissen, dass es gegen PMS wirkt, wir wissen, gegen dass es spannende Brüste wirkt, wir wissen, dass es zyklusregulierend wirkt, wir wissen auch, dass es Menstruationsbeschwerden abschwächen kann, eine starke Blutung verbessern kann. Also es ist auf jeden Fall etwas, was, also eines meiner Lieblingsmedikamente, ich nenne es Medikament, in der oder Präparat in der In-Between-Zeit. Was man immer wissen muss jetzt ist, dass man bei Phytopharmaka etwas Geduld braucht. Es ist eben dann nicht ein chemisches Präparat, wie jetzt die Pille mit einem synthetischen Hormon, was relativ schnell wirkt. Das muss man ganz, ganz, ganz ehrlich mit den Frauen besprechen. Möchtest du pflanzlich arbeiten oder möchtest du mit Mikronährstoffen arbeiten? Da gibt es auch tolle Daten zu, Mikronährstoffe bei PMS zum Beispiel, hoch dosiert, Vitamin B6, Zink, Omega-3, also wirklich tolle Untersuchung, aber es dauert etwas. Also ich gebe immer so einen Zeitintervall von etwa 3 Monaten an. Ich habe Frauen gesagt, ich kann nicht mehr warten, ich kann nicht mehr. Da geht es dann tatsächlich um eine schnelle und auch wirklich medikamentöse im Sinne von hormoneller Lösung. Die kann ich auch anbieten. Aber ich habe viele Frauen, die sagen, ich möchte es jetzt pflanzlich oder ult in Kombination mit Mikronährstoffen versuchen. Und auch das klappt.
Dr. Judith Bildau empfiehlt in ihrem Buch und auch in dieser Folge verschiedene Phytotherapeutika wie Mönchspfeffer, Schafgarbe oder Frauenmantel. Und falls ihr euch fragt, wo es diese in einer hohen Qualität zu kaufen gibt, so schaut doch mal bei Sunday vorbei. Unter www.sunday.de/podcast habe ich euch mal die Produkte direkt verlinkt. Und jetzt zurück zur Folge. Rein statistisch gesehen habe ich bei den meisten meiner Folgen um die 70% Frauen als Hörer. So, wenn das bei diesem Podcast gegebenenfalls bei dieser Episode auch noch der Fall sein sollte, dass es immer noch 30% Männer gibt, die jetzt hier zuhören, die werden natürlich sagen, oh mein Gott, wenn ich jetzt meiner Frau auch noch Mönchspfeffer gebe oder die das jetzt auch noch nimmt und die Libido auch noch weiter sinkt, dann könnte es ja ganz schlecht aussehen. Wie gehst du denn mit dem Thema um?
Also das ist eine Nebenwirkung, die ich bespreche. Lust ist multifaktoriell. Also Lust ist nicht, ich gebe ein Präparat und die Lust verschwindet komplett. Oder ich schmiere Testosterongel und die Lust geht durch die Decke. Ganz so funktioniert sexuelle Lust nicht, sondern es ist, ob wir das wollen oder nicht, auch ein Spiegel unserer Selbst beziehungsweise unserer Partnerschaft. Also da spielen mehrere Faktoren rein. Wenn Frauen aber das Gefühl haben, Mönchspfeffer, obwohl Partnerschaft und auch das Gefühl für den eigenen Körper passt, aber die Lust wird wirklich durch den Mönchspfeffer geschmälert, dann gibt es andere Phytopharmaka, die helfen können. Also der Schrank ist voll. Ich habe ja vor allem über das Problem, also wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit eines PMS erhöht wird mit einer Östrogendominanz, einer relativen Östrogendominanz. Progesteron fehlt, Östrogen ist noch normal, das heißt, das Östrogen ist dominant. Wir brauchen also etwas, was das Progesteron pusht. Und da gibt es auch andere pflanzliche Mittel, wie zum Beispiel den Frauenmantel oder die Schafgarbe, die progesteronartig wirken. Das heißt, auch damit können wir Progesteronmangelbeschwerden covern. Auch das geht. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, Nils, der bioidentischen Hormonersatztherapie. Also ich kann auch wenn es auch eine relativ zügige Lösung sein sollte, kann ich mit mikronisiertem, das heißt bioidentischen Hormon, Progesteron in der zweiten Zyklushälfte arbeiten. Das geht.
Das ist ja immer etwas, ich werde leider nicht müde, es immer wieder anzusprechen, weil ich immer wieder das Feedback bekomme, ja, aber das kann ja Brustkrebs auslösen. Und da ist, sag du lieber was dazu.
Ach, ich weiß genau, was du meinst mit dem, du bist nicht müde. Manchmal bin ich so ein bisschen müde, weil ich wiederhole es auch immer wieder. Ich probiere wirklich irgendwie dagegen anzureden, auch mit Studien das zu belegen, und das alles in ein Verhältnis zu setzen. Also, es gibt, du weißt es ja sicherlich, dieses Thema Hormone, Brustkrebs und so weiter ist dieser alten BHI-Studie geschuldet, 2002, wo auf einmal gesagt wurde, das macht Brustkrebs und deswegen kriegen jetzt keine Frauen mehr bioidentische Hormone oder überhaupt eine Hormonersatztherapie. Vor allem wurde da ja noch mit synthetischen Hormonen gearbeitet, okay. Aber auf einmal
die auf Pferdeurin basiert haben. Ich meine, ganz genau. Ehrlich, die synthetischen Stoffe haben auf Pferdeurin basiert. Ich meine, das ist ja per se schon disgusting.
Genau. Und auf einmal haben die Frauen, also man hat das jetzt auch im Nachgang nochmal untersucht, viel häufiger Osteoporose-bedingte Frakturen gehabt, wurden bettlägerig, wurden immobil und so weiter. Also es ist ganz viel passiert, nachdem man den Frauen eben diese Hormonersatztherapien weggenommen hat, abgesehen davon, dass es ihnen auch einfach schlechter ging, dass viele Frauen sehr, sehr, sehr gelitten haben. Und man hat ihnen einfach keine Alternative angeboten. Man hat gesagt, die Menopause, die Wechseljahre oder auch Menopause, was auch immer, ist total natürlich und da müssen sie durch und dann wird alles gut. So ist es ja nicht. Also wir wissen ja, was mit den Frauen passiert, die viele Jahrzehnte dann ohne diese Sexualhormone leben. Das Risiko für Osteoporose ist erhöht, für Kreislauferkrankungen ist erhöht. Die Entwicklung einer Demenz, kardiovaskuläre Erkrankung, ich hatte es eben schon, Diabetes, all das wird ja, steigt ja dann, ist ja wirklich bei Frauen nach der Menopause. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind jetzt auch bei Frauen Todesursache Nummer eins. Daran sterben Frauen. Frauen sterben nicht an Brustkrebs und heute schon mal gar nicht mehr. Was wir wissen, ist, dass das mikronisierte bioidentische Progesteron maximal, es gibt Daten, die sagen, das Brustkrebsrisiko wird überhaupt gar nicht erhöht. Andere sagen maximal minimale Erhöhung, aber es ist immer noch weniger als Übergewicht, als wenn ich ein Glas Wein pro Tag trinke, als wenn ich mich wenig körperlich bewege. Ja, und all die Frauen, die nicht gut eingestellt sind mit bioidentischen Hormonen, haben oft Übergewicht, haben oft keine Kraft für körperliche Betätigung, haben hohe Cortisolspiegel, weil sie völlig ausgenaugt und gestresst sind. Man muss die Sachen einfach ins Verhältnis setzen. Ich kriege die schlimmsten Geschichten von den Frauen erzählt, die zu ihren Frauenärzten und Ärzten gehen und über bioidentische Hormone sprechen wollen. Die Antwort ist jedes Mal, nee, das gibt Krebs. Also das ist wirklich ein ganz alter Hut, der da immer wieder herausgezaubert wird. Und das ist nach heutiger Datenlage. Dieses Schreckgespenst ist nicht aktuell.
Ich finde es ganz richtig, dass du es auch nochmal so aussprichst, weil ich glaube, das ist auch den meisten Frauen gar nicht so bewusst, wie hoch das Krebsrisiko, insbesondere auch das Brustkrebsrisiko, erhöht wird, auch durch einen moderaten Genuss von Alkohol. Also ich finde, das ist etwas, was aus irgendeinem Grund, ich glaube, dass die Alkohollobby sehr stark oder es will einfach keiner hören, weil keiner der Spielverderber sein möchte, aber dass wirklich ein Genuss von mehr als 2 Gläser pro Woche das Krebsrisiko deutlich erhöht, ist, glaube ich, den wenigsten Leuten bewusst.
Genau, das wird alles so, weißt du, ohne zu hinterfragen gemacht. Es ist ja auch, jeder darf das ja für sich selbst entscheiden. Das ist ja auch völlig okay. Aber das wird eben nicht hinterfragt. Aber die bioidentischen Hormone, die sind dann das große Problem. Und das Verhältnis verstehe ich nicht. Wir wissen, dass die synthetischen Hormone auch, also auch die Pillen, auch eben das Brustkrebsrisiko minimal erhöht bei Einnahme. Das ist jetzt bei jungen Frauen, muss man sagen, das Risiko, das zu bekommen, Brustkrebs zu bekommen, ich schreibe die Zahlen auch alle in dem Buch, ist ja wahnsinnig gering. Und ein wahnsinnig geringes Risiko, was etwas erhöht wird, ist immer noch ein sehr geringes Risiko. Aber die synthetischen Hormone wurden ja jahrzehntelang quasi wie Zuckerwatte verteilt. Also da wurde ja gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt, wenn da wirklich ein großes, also wir haben ja schon, weißt du, was ich meine, haben ja schon irgendwie 14, 15-jährige Mädels, zack, 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 Pille und sowas, Haut, Haare, Lifestyle-Produkt. Das war ja gang und gäbe, so bin ich auch noch aufgewachsen als In-Between-Frau, ne? Alle haben die Pille bekommen. Obwohl da ja auch wirklich gravierende Nebenwirkungen zu erwarten sind. Oder deswegen hat die Pille trotzdem ihre Berechtigung und ist für viele Frauen auch ganz wichtig. Hat auch was mit sexueller Selbstbestimmung der Frau zu tun. Das ist alles überhaupt kein Frage. Es ist ein Medikament. Und da wurde nie drüber gesprochen. Und jetzt bei den bioidentischen Hormonen oder bei der Hormonersatztherapie zu betan, als ob das wirklich der Teufel ist. Obwohl wir ganz andere Sachen machen, die unser Risiko deutlich mehr steigern. Und das wissen wir. Also die Zahlen gibt es.
Also ich möchte nur abschließend zu dem Thema jetzt noch sagen, also wirklich, es lohnt sich sehr, auch deswegen auch nochmal dein Buch zu kaufen, weil du erklärst ja sehr genau auch, welche Mikronährstoffe, welche Phytotherapeutika eben halt auch wofür gut sind. Also alleine dafür lohnt es sich auch nochmal tiefer reinstellen. Da haben wir jetzt ja nur quasi die Oberfläche gekratzt. Du sprichst in deinem Buch auch von der Power der weiblichen Hormone. Was meinst du damit genau?
weibliche Hormone, weibliche Sexualhormone haben eine wahnsinnige Kraft. Das sieht man daran, dass sie einfach schützend auf unseren ganzen Körper wirken. Also sie schützen unser Herz-Kreislauf-System, sie schützen unsere Knochen, sie schützen unser Gehirn. Also sie sind wirklich absolute Lifesaver. Und deswegen muss man eben gucken, wenn die sich verändern, ist es ja ganz klar, dass sie auch einen wahnsinnigen Einfluss haben. Also diese Kraft im positiven Sinne, wenn sich da was verändert, hat eine Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Seele. Hormone, weibliche Hormone sind extrem powerful. Und ich sitze die Frau vor mir und sage, ich wusste gar nicht, dass das alles von den Hormonen sein kann. Weißt du, wenn sie irgendwie Brain Fog haben bei Östrogenmangel, wenn sie keine Konzentration mehr haben, wenn sie Angst haben, ich habe Frauen, die haben Angst, dass sie einen Alzheimer entwickelt haben, weil sie wirklich aus der Tür gehen und sich nicht mehr erinnern, was sie eigentlich draußen wollten oder die Nahrung ihnen nicht mehr einfach. Die haben wirklich Angst. Und dann gleicht man das wieder aus und die sagen, ich bin wieder kognitiv da und ich wusste gar nicht, welche Kraft Hormone haben. Deswegen.
Das war eine der wirklich der großen Überraschungen, die ich im Rahmen von anderen Podcast-Gesprächen schon gelernt habe, ist ja, dass Frauen tatsächlich häufiger an neurodegenerativen Erkrankungen erkranken als Männer. Und ich dachte, es liegt vielleicht daran, dass Frauen einfach älter werden im Durchschnitt. Aber es ist tatsächlich, wenn man sich die Kohorte der 80-Jährigen anschaut, Frauen zu Männer, dann sind tatsächlich immer noch mehr Frauen betroffen. Und der Grund ist genau das, was du sagst. Also das Schutzhormon des Gehirns ist tatsächlich das Östrogen. Und interessanterweise haben dann die Männer aufgrund des Wandels von Testosteron zu Östrogen eben halt einen höheren Östrogenlevel als viele Frauen in dem vergleichbaren Alter. Also von daher genau das, was du sagst. Also die Power der weiblichen Hormone ist nicht zu unterschätzen und deswegen umso wichtiger, darauf zu achten, dass sie auch immer noch da bleibt.
Genau, und wir kommen jetzt erst so dahinter. Ja, also das ist auch etwas, das wurde immer irgendwie so gar nicht, da gab es gar keine richtige Forschung zu. Und jetzt fängt das so an. Es gibt jetzt ein ganz tolles Ergebnis von Lisa Mosconi. Das ist eine Neuroscientist, ursprünglich Italienerin, aber arbeitet in Amerika. Nils, da wurde gezeigt, dass, also es wurde immer gedacht, irgendwie, die Östrogenrezeptoren im Hirn nehmen irgendwann ab, weil das Hirn gibt irgendwann auf. Es kriegt kein Östrogen mehr, Punkt aus, dann nehmen die Rezeptoren halt ab und fertig. Und jetzt hat sie mit so einem Scan gezeigt, dass in der Postmenopause, also wirklich nach den Wechseljahren, wo der Körper es eigentlich schon kapiert haben müsste, dass es kein Östrogen mehr gibt, steigt die Anzahl der Östrogenrezeptoren, weil das Hirn wirklich so hungert und wirklich so viel Östrogen wie irgendwie im Körper noch zirkuliert, wenn es Richtung Hirn ziehen. Das ist eine ganz neue Erkenntnis, die wir haben. Und das wird auch einfach viel verändern, was therapeutisch oder auch präventive Maßnahmen angeht. Also das weibliche Gehirn ist extrem auf diese Sexualhormone angewiesen.
Wo wir gerade schon beim Gehirn sind, möchte ich mal kurz die Brücke schlagen zur mentalen Gesundheit. Du hast da ja in deinem Buch auch einen größeren Absatz zu geschrieben. Inwieweit spielt das in diesem Kontext eine Rolle?
Ganz großer. Ganz, 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 ganz große Rolle spielt das. Das ist ein ganz großer und wichtiger Aspekt, die mentale Gesundheit der Infertilfrauen. Wenn wir dich jetzt so interessieren, wer hält das so alles am Laufen? Das sind die Frauen. Also gerade wenn es Kinder gibt, gerade wenn es Familie gibt, Frauen, das haben wir jetzt auch während der Corona-Pandemie gesehen, Frauen war das Geschlecht, was wirklich das Management gemacht hat. Homeoffice, Kinder, Homeschooling, und das wird immer so als selbstverständlich vorausgesetzt und oft geht es dann so erst hinterfragt, wenn die Frauen wirklich im Burnout landen. Soweit darf es einfach nicht kommen. Also Frauen sind auch häufig so veranlagt, dass sie sich sehr verantwortlich für alles fühlen. Das ist auch etwas, worunter die mentale Gesundheit natürlich leiden kann. Aber es ist wirklich absolut fundamental, dass wir auf die Frauen aufpassen. Und das empfinde ich auch als meine Aufgabe als Gynäkologin, dass ich eben nicht nur Eierstöcke und Uterus untersuche, sondern wirklich auch gucke, wie geht's den Frauen mental. Weil nur dann können sie nicht nur, haben sie eine eigene Lebensqualität, sondern können auch in dem Maße für andere da sein, wie viele es auch einfach wollen, ganz klar. Aber Frauen vergessen ihre mentale Gesundheit oder ihre mentale Konstitution oft oder stellen sie hinten an. Das möchte ich. Ich frage jede Patientin, die erst fragt, wie geht's Ihnen? Jetzt nicht, wie ist die Blutung oder keine Ahnung, sondern wie geht's Ihnen? Weil das ist am Ende das absolut Wichtigste, egal in welcher Lebensphase.
Es ist wie die Ansage im Flugzeug immer wieder. Also erstmal muss man sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man anderen hilft. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den viele Frauen vergessen. Und du hast ja genau diesen Punkt auch in deinem Buch auch nochmal mit drin, wo du sagst, Selbstfürsorge ist kein Wellnesswochenende.
Genau, das ist dann immer so das, ja, dann sagen viele Frauen, ja, aber ich gehe jetzt am Wochenende, mache ich mal einen Spa-Tag oder sowas. Das ist gut und das ist auch schön, aber das löst natürlich die Grundprobleme, die oft in vielen Familien oder beruflichen Netzwerken herrschen. Das ist dann mal irgendwie, um den Cortisol runter, den Spiegelblatt kurzfristig runterzukriegen, aber das sorgt natürlich nicht insgesamt für Entlastung, für Entspannung, sondern es braucht tatsächlich mehr. Und ich möchte gerne die Frauen dazu ermutigen, nicht nur auf ihren Körper zu hören, sondern eben auch auf ihr psychisches Empfinden. Und gerade bei Frauen wird ja häufig gesagt, stell dich nicht so an oder das ist normal, ja, das ist natürlich. Und da musst du durch, egal ob sie schwanger ist und eine Schwangerschaftsübelkeit hat, egal ob sie in den Wechseljahren ist oder in between. Es ist immer so Durchhalteparolen, die Frauen betrügelnis werden. Und ich wünsche mir, dass Frauen da wirklich auch zu den Anwältinnen ihrer selbst werden und sagen, nein, also mein Körper ist mir wichtig, meine Seele ist mir wichtig und einmal ins Baden, im Swimmingpool schwimmen reicht mir nicht, um körperlich und geistig gesund zu bleiben, sondern dann muss es mehr für mich geben, was am Ende ja auch allen Mitmenschen gut tut.
Welche Veränderungen in Bezug auf Gewicht und Körperbild, wo du gerade beim Körper warst, sind denn sehr häufig und wie können die Frauen denn damit umgehen?
Also zunächst gibt es Untersuchungen, dass Frauen in between sich wahnsinnig wohl in ihrem Körper fühlen. Also das ist von daher überraschend, weil man ja meinen könnte, wenn man jetzt in Social Media so denken würde, wie Social Media uns das oft vormacht, dass es um glatte Haut und flache Bäuche und keine Zellulite und erst recht kein Po oder sowas geht. So ist es nicht, sondern Frauen haben ein Friedenspakt mit ihrem Körper beschlossen. Natürlich gibt es irgendwie was nicht gefällt, und Frauen mit Adern und so weiter, aber es ist nicht mehr so allumfassend, dass man sich komplett richtig blöd findet dadurch, ja, wenn der Busen ein bisschen hängt oder keine Ahnung, gegen Streifen am Bauch sind, sondern Frauen in between erkennen durchaus, was ihr Körper schon alles geleistet hat und wo er sie schon überall hingetragen hat. Also da ist eine größere Selbstzufriedenheit, was natürlich toll ist. Was jetzt das Gewicht angeht, und das hat jetzt nichts, das ist mir nochmal ganz wichtig, nichts mit Size Zero zu tun oder irgendwelchen Modelmaßen, die alle Frauen haben sollen. Aber wir wissen eben, dass durch den Abbau der Muskelmasse und auch durch die hormonellen Veränderungen in between langsam das Gewicht steigt. Und Körpergewicht, wie gesagt, da geht es nicht um das tolle Foto oder die Instagram-Story, sondern da geht es einfach auch um Gesundheit. Und es geht einmal um das Körperfett, aber vor allem um das Bauchfett, wo wir eben auch wissen, durch viele hormonelle Umstellungen und Verlust der Muskelmasse und so weiter, kommt es zu dem vermehrten Bauchfett und auch zu dem viszeralen Bauchfett. Also nicht nur das, was man außen vielleicht als Rettungsring so ein bisschen sieht, sondern auch, was eben um die Organe geht. Und wir wissen, je mehr Bauchfett, je mehr viszerales Bauchfett, desto höher das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen oder auch Diabetes. Das heißt, um das jetzt wieder zurückzuspinnen irgendwie, in between können wir schon anfangen, in das gesunde Älterwerden zu investieren. Und jetzt nicht nur irgendwie ärgern über das halbe Kilo mehr oder überhaupt Kleidergröße mehr, okay, geschenkt, aber sondern es als etwas zu sehen, dass unser Körper Aufmerksamkeit braucht.
Wenn du jetzt so das Thema Aufmerksamkeit auf den Körper dann so richtest, es ist ja sehr häufig so, dass Frauen dazu tendieren, ich sage jetzt mal, Ausdauersportarten zu machen oder ich sage jetzt mal vielleicht auch noch so wie Yoga oder sowas. Aber das, was ja die meisten Frauen scheuen, ist ja meistens echte Kraftarbeit, also wirklich mit, womöglich auch noch mit Gewichten arbeiten, weil, und jetzt kommt's, die meisten Frauen ja davor immer Angst haben, zu kräftig zu werden, also dann eben halt ihre feminine Figur zu verlieren. Und ich, der sehr häufig im Fitnesscenter ist, muss sagen, schaff das erstmal. Also wirklich so das, was dann immer da als Angstbild vor Augen ist, das zu erreichen, das soll mir erstmal eine Frau vormachen, wie man das mal so eben en passant schaffen kann, dass man auf einmal einen riesen Oberarm oder riesen Oberschenkel oder ein breites Kreuz bekommt. Aber ja, gib doch mal eine Empfehlung da in diesem Zusammenhang raus.
Na, ich bin total froh, dass du das ansprichst, weil das ist nicht genau das, was ich immer sage. Wir haben Krafttraining. Frauen entspricht irgendwie nicht unserem Selbstbild. Wir sehen uns vielleicht eher so Fitnesskurse, Aerobic, das ist überhaupt gar nicht böse oder sowas gemeint, aber so sind wir irgendwie sozialisiert. Also wir sehen uns nicht mit den schweren Hanteln. Was aber, wie du sagst, falsch ist, weil wir wissen eben, Abnahme, Muskelmasse, das können wir mit Ausdauertraining, Jog oder sowas, das reicht nicht. Also damit werden wir keine Muskulatur aufbauen. Wir brauchen wirklich Muskeltraining, gezieltes Muskeltraining. Warum? Einmal Muskulaturaufbau bedeutet, die Muskulatur verbrennt. Das heißt, unser Stoffwechsel funktioniert. Ich habe Frauen, die sagen, ich esse schon gar nichts mehr, dabei habe ich nichts verändert. Da ist oft das Problem, dass eben nichts verändert wurde, was einfach die Ernährungsweise angeht, was die Energieaufnahme, also die Kalorienaufnahme angeht. Aber das Problem ist eben auch, und ich gehe auch ganz viel spazieren, das reicht eben nicht, sondern wir brauchen die Muskulatur, um den Stoffwechsel aktiv zu halten. Das ist das Erste, wofür wir natürlich Muskulatur brauchen. Das Zweite ist, dass unsere Knochen eine starke Muskulatur brauchen, um nicht in die Osteopenie oder in die Osteoporose zu rutschen. Weil der Knochen wird zum Wachstum, zur Stabilisierung angeregt, wenn es durch die Muskeln zukommt. Das hat was mit Scherkräften und so weiter zu tun. Also kurzum, wir brauchen eine gute Muskulatur für unser ganzes Wohlbefinden und auch als Prävention ins Alter. Aber wie gesagt, es ist so, dass die Muskelmasse gegen Fettmasse eingetauscht wird und nicht erst mit 60, 70, was auch immer, so wie wir uns das vorstellen, sondern in unseren 30ern.
Ja, und ich glaube, das, was wirklich in dem Zusammenhang nochmal wirklich wichtig ist, zu sagen, gerade ich bin jemand, der schon mehr oder minder sein Leben lang ein Läufer war. Und deswegen habe ich das Thema Beintraining zum Beispiel immer vernachlässigt. Ich war jetzt gerade neulich wieder bei einer Bioimpedanzanalyse, also einer Zusammensetzung meiner Muskulatur und meines Körperfetts und allem drum und dran. Und ich habe alles im Oberkörper überdurchschnittlich entwickelt, nur meine Beine sind mittelmäßig oder durchschnittlich. Und das, obwohl ich jetzt schon so lange laufe, weil ich eben halt genau das nicht getan habe. Man schafft es durch Laufen, durch Joggen und Radfahren, was ich auch viel mache, nicht die Muskulatur signifikant aufzubauen. Also und deswegen,
genau, auch Yoga reicht letztendlich nicht. Also es ist toll, jede körperliche Bewegung ist super, ja, und wichtig. Aber was die Muskulatur angeht, muss es schon gezielter sein.
Also Frauen, ran an die Gewichte, es lohnt sich, weil nur dadurch ist diese, ich glaube, du schreibst auch in deinem Buch, 1,3% Muskelabbau, ich glaube, pro Jahr, nicht?
Genau. Das geht also. Wir nehmen kontinuierlich ab. Also wir müssen wirklich richtig dagegen halten. Wir müssen wirklich dagegen halten.
Und ich finde, jeder, der mal sein Sparbuch irgendwo vergessen hat und das dann wiederfindet und auf einmal nach 10 Jahren sieht, okay, jetzt hat man da immer nur so 1% Zinsen oder 2% Zinsen drauf bekommen, dann sieht man ja, wie viel trotzdem durch den Zinseszinseffekt entsteht. Das funktioniert aber auch leider andersrum. Das heißt, minus 1,3% pro Jahr ist eben halt dann etwas, was einem ganz schön schnell in so eine Abwärtsspirale bringt. Also von daher, ja, ich habe schon gesagt, ran an die Gewichte.
Genau. Und der beste Zeitpunkt ist jetzt. Der beste Zeitpunkt ist jetzt, einfach auch präventiv. Es gibt kein zu früh.
Du hast jetzt das Thema Herzgesundheit eben auch nochmal in dem Zusammenhang angesprochen. Auch das ist ja etwas, worauf Frauen gerade in dieser In-Between-Phase auch besonders achten sollten.
Ja, genau. Weil es beginnt einfach schon da. Wir entwickeln in der In-Between-Phase häufig durch diese relative Östrogen, also nicht nur ein Östrogenmangel, sondern ein verhältnismäßig zu viel Östrogen kann eine Insulinresistenz, also kann die Zellen weniger empfindlich für Insulin machen. Das bedeutet, dass Insulin wirkt so als Schlüssel, um das in den Zucker aufzunehmen. Und wenn die Zellen auf dieses Insulin nicht mehr reagieren, wird eben weniger Zucker aufgenommen. Übersetzt bedeutet das, wir haben häufiger einen hohen Blutzuckerspiegel. Endet nicht zwangsläufig immer in einem Diabetes, in einer Blutzuckererkrankung, sorgt aber eben dafür, also es ist so ein Kreislauf, ja, dann gibt's mehr Bauchfett, dann steigt das Risiko eben auch für diese kardiovaskulären Erkrankungen. Also das alles beginnt eben schon früher und ist eben auch hormonell getriggert. Das ist so das, braucht einen Ausruf. Und einmal kann man die Hormone natürlich ausgleichen, das können wir ja, haben wir ja schon besprochen, das geht gut. Aber das Zweite ist, dass wir auch unser Herz-Kreislauf-System stärken können, schützen können und den Widrigkeiten, die wir jetzt, wenn wir älter werden, die uns begegnen werden.
Es gibt in deinem Buch ja auch Rezepte und da muss man sich ja dann erstmal fragen, Hormonkarussell und Rezepte, wie passt das denn zusammen?
Ja, das ist wieder das, Phytopharmaka, Mikronährstoffe und Ernährung. Ja, also wir haben ja ganz viele Stoffe auch in unseren Nahrungsmitteln. Wir haben das so ein bisschen verlernt, Essen auch als Medizin oder Prävention zu sehen, glaube ich. Da sind wir so abhanden gekommen. Es ist oft eine Nahrungsaufnahme, um den Hunger zu stillen oder Gelüste zu stillen, aber dass Essen auch wirklich therapeutisch wirksam sein kann, das haben wir so ein bisschen verloren, würde ich sagen.
Hast du ein Lieblingsrezept?
Ich habe vorhin noch mal reingeguckt, weil ich jede Woche eins daraus mache. Also ich schaffe das nicht komplett, das muss man auch, denke ich nicht, sich nur noch nach diesen Rezepten zu ernähren. Aber jetzt im Sommer, auch jetzt gewohnt, wir haben jetzt letzte Woche mehrfach die Erbsen-Minz-Suppe gemacht. Die ist ganz toll, ganz leicht und kannst du wirklich auch zwischendurch essen. Wirklich, kann man auch kalt essen, muss man auf keinen Fall warm essen. Was ich auch mag, ist die Tofu-Bowl mit Sojacreme. Da gibt's auch, wenn man Soja nicht mag, kann man auch was anderes nehmen. Da gibt's Soja-Alternativen. Aber auch die Bowls, die lieben sogar meine Mädels mittlerweile, auch zwischendurch ein leichtes Rezept. Und wir arbeiten wirklich mit hormonell wirksamen Nahrungsmitteln. Es macht Spaß.
Ich komme schon zu meiner letzten Frage, Judith, auch wenn ich das Gefühl habe, wir können in jeden Bereich, den wir gesprochen haben, noch viel tiefer einsteigen, aber dafür gibt es ja auch noch dein Buch. Was ist die wichtigste Botschaft an die Frauen, die sich im Hormonkarussell oder im Between befinden, nach außen geben möchtest?
Ich wünsche mir sehr, dass Frauen sich nicht damit zufrieden geben, dass, auch wenn es natürlich ist, es so bleiben muss oder gut für sie ist. Ich wünsche mir, dass Frauen es schaffen, darauf zu bestehen, adäquate Hilfe zu bekommen, beziehungsweise sich selbst Hilfe verschaffen können. Das ist wirklich auch mein Wunsch für die Zukunft, für die weibliche Medizin, dass Frauen eine fachlich fundierte und adäquate Therapie zuteil wird. In Between passiert ganz viel. Ihr seid nicht verrückt, ihr seid nicht schwach. Es ist schon gar nicht eure Schuld, weil ihr euch zu viel aufgeheizt habt, sondern es ist eine Zeit der beginnenden Umstellung und das merken viele Frauen. Und man kann etwas tun. Es gibt unterstützende Maßnahmen. Keine Frau soll leiden, weder in Between noch in den Wechseljahren noch danach jetzt. Das ist mein ganz großer Wunsch als Frau, als Mutter von Töchtern, als Ärztin.
Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Das Buch Raus aus dem Hormonkarussell ist erschienen im Gref und Unser Verlag. Die waren mutig genug, es herauszubringen. Und es gibt es natürlich überall im Buchhandel. Und ich sage danke fürs Gespräch.
Ich danke dir, Nils. Es war mir eine sehr große Freude.
Sag mal, wir sind ja mitten in der Europameisterschaft. Bist du für Italien oder für Deutschland?
Ich muss mich noch nicht entscheiden. Also momentan kann es noch für beide sein. Also ich kann momentan zu beiden Mannschaften halten und mich immer freuen, wenn sie gewinnen. Gestern Italien, Nils, war ja absolute Zitterparty. Was meinst du, was hier los war? 10 Sekunden war es vom Abschluss der Ausgleich.
Verrückt. Ich war in einem italienischen Restaurant, als es Tor fiel. Von daher, ich weiß, was da los war.
Dann weißt du, was ich meine.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, nicht nur Gesundheitspodcasts zu hören, sondern die Zukunft der Gesundheit aktiv mitzugestalten? Bei Sunday Natural suchen wir Menschen, die gemeinsam mit uns einen echten Impact schaffen wollen. Ob in der Produktentwicklung, im Marketing, im International Business Development oder in IT und Finance. Bei uns warten spannende Herausforderungen auf dich. Als diverses Team in Berlin bieten wir zahlreiche Benefits und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur. Schau doch mal vorbei unter www.sunday.de/jobs. Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen.